Situation erlebt und gehört, wo davon gelaufen ist und heimgefunden hat. Wir haben den Sohn erlebt, wo es angegurkt hat, dass der Jünger wieder heimgekommen ist, der alles durchgelassen hat, wo nachher hässig rausgelaufen ist. Und wir wollen jetzt einmal noch einen Blick auf den Vater werfen. Das wäre ja noch der dritte im Bunde in dieser Geschichte. Jesus erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn, eigentlich den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Die waren nämlich sauer, dass sich Jesus so oft mit Sündern und mit Gesindel abgegeben hat und sogar mit ihnen gegessen hat. Und im Lukas 15 erzählt Jesus eben gerade ihnen das Gleichnis. Dreimal hintereinander geht es bei diesen drei Gleichnissen ums Finden von Verlorenem. Und damit hat Jesus wahrscheinlich seine Botschaft vom Sich-Finden-Lassen sehr deutlich machen wollen. Die Frage stellt sich einfach, wer bei dieser Geschichte wirklich verloren ist. Wir haben die Geschichte von diesen zwei Söhnen sehr eindrücklich gesehen und gehört. Zwei Brüder, die in der gleichen Umgebung aufgewachsen sind, den gleichen Vater haben, vermutlich auch ungefähr die gleiche Erziehung genossen haben. Und doch haben sie sich extrem unterschiedlich entwickelt. Und sie haben eine komplett andere Beziehung zu ihrem Vater. Die da drinnen, die älter sind, merken, ja, so unbekannt ist euch das vielleicht ja auch nicht. Aber schauen wir uns doch den Vater mal ein bisschen genauer an. Grundsätzlich ist es ja ein riesiges Geschenk, wenn man Vater oder Mutter wird. Und es ist auch gut, dass man im Voraus nicht weiss, was auf einem zukommt, wenn man ein Kind hat. Der Vater in unserer Geschichte hat sich eventuell die Zukunft für seine Söhne auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich weiss es nicht. Ich konnte ihn bis jetzt nicht fragen. Aber er bleibt, so wie ich es eben kann lesen in der Geschichte, recht cool und locker. Nur schon, dass der Zweitgeborene, der Jünger, einen Erbvorbezug machen will, ist eigentlich schon ein bisschen dicke Post. Weil eigentlich tritt man das Erb dann an, wenn man eben die Hinterbliebenen ist. Das heisst, wenn der Vater, wenn die Eltern gestorben ist, dann tritt man eigentlich das Erb an. Aber er hat das Gefühl, er braucht jetzt das Geld vor ihm. Es ist eher ungewöhnlich, schon auch in dieser Zeit, dass ein jüngerer Sohn die Initiative ergreift, dass das Erb, der Besitz, aufgeteilt wird. Er zeigt eine gewisse Arroganz und missachtet damit auch ein bisschen die Autorität von seinem Vater. Also der Grünschnabel vor Familie will also sein Erb und der Vater, vielleicht hat es eine kleinere Diskussion gegeben, teilt aber seinen Besitz auf seine zwei Söhne auf und lässt den jüngeren Sohn suchen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Vater geahnt hat, dass ein gewisses Risiko beinhaltet, wenn jetzt der jüngere Sohn mit dem ganzen Erbe einfach auf und davon geht. Aber er lässt noch gehen. Ob sein Vater ihm noch irgendwelche Ratschläge mitgegeben hat, können wir nicht lesen in der Bibel, aber ich nehme an, dass er ziemlich gebetet hat für seinen Sohn. Und vor allem wird sein Herz schwer gewesen sein. Er wird nicht einfach so, ja, easy peasy, mach was du willst, sondern sein Vaterherz wird bibbert haben, als er seinen Sohn das letzte Mal umarmt hat und was er auseinander ist, wo sie auseinander sind. Aber er vergisst seinen Sohn keinen Moment. Ich nehme an, dass er täglich für ihn betet und für ihn einsteht. Und ich vermute, dass er sehr oft vor das Haus ist, schauen, wo ist er gesehen, ihn vielleicht am Horizont irgendwo heimkommen. Er hofft eigentlich täglich, dass er ihn sieht. Und tatsächlich, eines Tages sieht er von weitem eine Gestalt auf ihn zukommen und hat das Gefühl, mal, der Gang kommt mir bekannt vor. Vielleicht ist auch der Gestank schon vorausgeilt von seinem Sohn. Vielleicht hat er zuerst eine Nase voll, bevor er das Auge voll hatte. Sein Sohn steht bald vor ihm. Und im Lukas 15, 20, 24, lesen wir, wir haben es schon mal gehört, aber ich lese es gleich noch mal vor. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden. Und ein Freudenfest begann. Also der Vater rennt seinem Sohn entgegen, voller Liebe und Mitleid, heißt es in der Bibel. Er nimmt ihn in die Arme, er küsst ihn, egal wie er stinkt, es ist ihm so gleich. Er hat keine Berührungsängste, der Vater. Und ihm ist all das Unreine, das an seinem Sohn haftet, unwichtig. Er sieht den verlorenen Sohn, den vermissten Sohn, der heimgekehrt ist. Und was mich sehr beeindruckt, sofort, ich vermute, geht der Sohn auf die Knie vor seinem Vater. Er tut sich auf jeden Fall erniedrigen. Er bekennt ihm seine Schuld und sagt, Vater, ich habe völlig versagt. Das, was du wahrscheinlich geahnt hast am Anfang, das ist eingetreten. Ich habe den Stutz durchgelassen. Und zwar nicht gerade mit Lädeln und fein Essen, sondern mit gröberen Sachen. Es tut mir leid. Er sucht keine Ausrede. Er steht voll und ganz zu dem, was er falsch gemacht hat. Er ist am Tiefpunkt von seinem Leben nach und dort bei den Schweinen, wo er gemerkt hat, so kann es nicht weitergehen. Und jetzt beim Vater tut er Buss. Und das Herz von seinem Vater quillt über vor Freude und vor Liebe. Mein Sohn ist da und ist jetzt ins Leben zurückgekehrt. Und sofort wird dem jüngeren Sohn das alte, schmutzige, stinkende ausgezogen. Das alte ist vergangen, vielleicht kommt euch der Vers auch in den Sinn. Und das Neues hat angefangen. Bringt das schönste Kleid. Vielleicht hat er noch duschen oder baden zwischendrin. Aber das neueste Kleid, wahrscheinlich etwas Kostbares, wird ihm angelegt. Und mit dem neuen Kleid spricht der Vater seinem Sohn Vergebung zu. Wir können nicht lesen, dass er sagt, ja, Sohn, ich vergebe dir, aber er zieht ihm das Dreckige ab. Er vergibt ihm das Dreckige, das an ihm haftet. Und ein neuer Mantel, eine neue Identität wird angelegt. In Sacharja 3, Vers 4 steht, hiermit habe ich deine Sünden von dir genommen und lasse dir festliche Kleider anziehen. Aber es geht noch weiter. Es bleibt nicht nur beim Kleid. Der Sohn kriegt noch einen Ring über. Ob es echt ein Singelring war. Ein Ring, der ihm die gleiche Autorität gibt wie die vom Vater. Mein Sohn war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Nachdem der Sohn sich von seinem Vater abgewendet hat und Schande, auch eigentlich Schande über den Vater, über die Familie gebracht hat, er ist als Jude bei Schweine. Also Schweine sind jetzt nicht gerade die Lieblingstiere der Juden. Das sind unreine Tiere und er geht die noch hüten. Und er kommt stinkend heim. Aber er wird mit offenen Armen empfangen. Und der Vater heisst ihn willkommen und küsst ihn so gern. Er sagt nur, Vater, lass mich der Knecht sein, einer von deinen Tagelöhner. Aber nein, er wird als Sohn zurückgenommen oder als Tochter zurückgenommen. Er wird geliebt, er gehört wieder zur Familie. Und der Vater spricht ihm mit dem Ring die Sohnschaft, die Tochterschaft zu. Er kommt auch barfüßlig heim. Weiss nicht, hat er seine Schuhe noch verspielt, verzockt, bei der Schweine liegen lassen, keine Ahnung. Barfüßlig sind eigentlich Kriegsgefangene und Sklaven in dieser Zeit. Und darum ist der Schuh Sinnbild von Freiheit. Also am heimkehrenden verlorenen Sohn lässt der Vater Schuhe geben, Schuhe von der Freiheit. Und der Vater setzt da so unglaublich starke Zeichen, mich hat das so fasziniert, um seinem Sohn zu zeigen, hey, du bist willkommen. Und er meint es ernst. Wenn das mir passiert wäre, ich hätte vermutlich gesagt, okay, weißt du was, gehst du mal zuerst duschen und nachher reden wir zusammen. Oder vielleicht hätte ich gesagt, hast du ja gesagt. Magst du dich vielleicht erinnern, wo dir das Geld gegeben hat? Weißt, wer nicht hören will, muss halt fühlen. Oder vielleicht hätte ich auch gesagt, okay, geh schon mal zu den Tagelöhnern, mehr willst du nicht. Du sagst, willst du einer der Tagelöhner sein? Geh schon mal, schaff schon mal und dann schauen wir. Mal schauen, ob du es wert bist, ob du willig bist, ob du mir folgst. Und nachher können wir dann über unsere Beziehung verhandeln. Es könnte auch sein, dass er gesagt hat, weißt, ich bin schon keinen enttäuscht von dir. Weißt, ich habe dir so viel gegeben. Ich habe dir wirklich alles gegeben, was dir gehört. Ich habe dir vertraut, dass du das Beste daraus machst. Und dir kommt nichts Besseres ins Inn, als alles Stutz rauszulassen, versaufen, zu verhuren und jetzt kommst du Herz kriechen. Das wäre wahrscheinlich meine Reaktion gewesen. Aber Gott ist nicht so. In dieser Geschichte erkennen wir eine tiefe Liebe, die Gott hat für jeden von uns. Für dich und für mich. Beim Schweintrog, im Dreck oder im Tiefpunkt von deinem, von meinem Leben, nachdem ich mich vielleicht von Gott abgewendet habe, wollte ich unabhängig sein. Schließlich ist die Sonntagsschule jetzt vorbei, jetzt bin ich gross genug, jetzt muss ich mich doch zuerst beweisen. Bin doch selber gross. Habe ich vielleicht auch Gott einmal den Rücken zugekehrt. Müssen sagen, ach, das ist mir einfach zu eng. Ich verstehe es nicht. Es ist mir zu fremd. Dort, an diesem Tiefpunkt, ist die Chance vom grossen Wendepunkt. Und ich bin so beeindruckt vom verlorenen Sohn. Der hockt nicht einfach oder bleibt nicht einfach im Dreck hocken bei den Schweinen, in der Selbstnachlage. Ja, ich bin halt, ich habe versagt. Und ja, jetzt muss ich das halt auslöffeln. Ich bin ja selber schuld. Und oder auch nicht, ach, ich arme Kerl. Denen daheim geht es so viel besser und ich bin jetzt da. Oder? Er macht ganz klar Selbsterkenntnis, ich habe mir das selber eingebrockt. Aber es gibt eine Möglichkeit. Er erinnert sich an die Zeiten daheim, dass der Vater so gerne mit den Sklaven und den Dienern so liebevoll umgegangen ist. Und er steht auf und sagt, ich will zu meinem Vater gehen. Er sagt nicht, ich probiere es mal, ich schleiche mir mal von hinten an. Ich will. Er entscheidet sich zum Aufstehen, zum Umkehren, zum Heimkehren zu seinem Vater. Er nimmt das Risiko auf sich, dass er halt nur als Tagelöhner ist, aber er weiß, auch dort hätte es noch besser, als wenn er bei den Schweinen hocken bleibt. Und dann, der Vater sieht ihn von Weitem, und er springt ihm entgegen, er nimmt seinen Sohn in den Arm. Er hat keine Berührungsängste von dem ganzen Dreck, der an ihm klebt. Nicht. Und dort geht er auf die Knie, tut echt Buss. Und er ist wahrscheinlich schon überwältigt von dieser grosszügigen, unerwarteten und bedingungslosen Liebe und Annahme. Der Vater spricht seinem Sohn Vergebung zu, indem er ihm ein neues Kleid gibt. Der Vater steckt ihm einen Ring an den Finger und gibt ihm eine neue Identität. Und er gibt ihm neue Schuhe, Schuhe von der Freiheit. Der Sohn ist nicht mehr Sklave von der Sünde und vom Tod, sondern der Vater setzt ihn frei durch die vergebende Liebe. Den Mantel, der Sünde zudeckt, der ihm vergibt. Der Ring, wo ihm Identität gibt, Autorität, auch wenn es ein Siegelring ist. Und die Schuhe, wo Sklaven haben keine Schuhe, aber die Söhne, Töchter haben die Schuhe. Die Frage ist jetzt, sitzt du noch bei den Schweinen? Und hast du vielleicht Angst vor einer Begegnung mit dem himmlischen Vater? Hebt dich deinen Stolz oder vielleicht auch die Scham zurück, so aus deinem Dreck aufzustehen und zurückzukehren, heim zum Vater? Indem Jesus das Gleichnis erzählt, sagt er, dass Gottes Liebe allen gilt, die aus ihrem Dreck aufstehen, die umkehren, die Buss tun, die um Vergebung bitten. Er will dir ein neues Kleid geben, er will dir vergeben. Er möchte dir einen Ring an den Finger stecken damit dir sagen, hey, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, du gehörst zu mir. Er allein ist der, wo die aus deiner Sklaverei, ja, wir sind freie Schweizer, 1291 Rütlischuhr, aber innerlich sind wir doch oftmals so versklavt. Überleg mal, wo bist du ein Sklave, wo bist du abhängig von anderem und zwar nicht von Gott? Ist das vom Aussehen, vom Geld, vom Sport, von irgendeiner Sucht, von Menschen, von... Vielleicht spürst du, wenn es dich anspricht, was ich meine. Und die Schuhe, wo Gott, wo der Vater einen verlorenen Sohn gibt, die Schuhe, wo Gott dir an die Füße gibt, die passen perfekt. Die sind nicht einengend, sondern sind Schuhe, wo die in die Freiheit führen. Weg von den Abhängigkeiten und Sklaverei in die Freiheit. Ein Leben mit Gott. Und mit diesen Schuhen kriegst du keine Blattern über, weil die passen perfekt an deine Füße. Zu guter Letzt lässt der Vater noch das Mastkalb schlachten. Das war damals mal etwas ganz, ganz Spezielles. Also das können sich nur ganz reiche Leute leisten, dass man ein Rind schlachtet und ein Kalb ist ja noch wertvoller. Und mit dem zeigt der Vater, wie er sich riesig freut, dass sein Sohn zurückkommt. Der unterdenkt, er sei verloren. Und das muss gefeiert werden. Er gibt etwas wirklich Wertvolles her. Sein Sohn ist ihm das wert. Und es gibt ein Freudenfest. Und ganz viel freuen sich mit dem Vater. Ich nehme an, dass die nicht einfach eine Zweierparty geschmissen haben, der Vater und der Sohn, der heimgekommen ist, sondern dass da ganz viele dabei waren. Einfach einer war nicht dabei. Das haben wir auch eindrücklich gesehen. Der, der auf dem Feld war, am Arbeiten, der sich abrackert den ganzen Tag, und dann heimkommt und von dieser ganzen Aufregung bis jetzt gar nichts mitgekriegt hat. Müde, hungrig, vielleicht hat der Blatter an den Füßen und an den Händen vom Arbeiten. Kommt der ältere Sohn heim, sehnt sich nach einem warmen Bad und vielleicht nach einem Feierabendbier. Aber irgendetwas stimmt nicht. Komisch, wo sind auch all diese Leute? Er arbeitet schon mega lang für seinen Vater und zwar hart. Aber eigentlich schafft er, wenn man gut zugelassen hat, schafft er ja nicht nur für seinen Vater. Weil der Vater hat beiden ein Erbe ausgezahlt. Also der Jünger hat sein Vermögen gekriegt und damit ist dem Eltern eigentlich auch klar gewesen, was er dann einmal kriegt. Oder was ihm jetzt schon kriegt. Im 5. Mose 21,17 steht er, der Vater, muss seinen ältesten Sohn, den er zuerst zeugte und dem das Recht des Erstgeborenen zusteht, anerkennen und ihm den doppelten Anteil seines Besitzes vererben. Also das heißt, dass der jüngere Sohn eigentlich nur ein Drittel gekriegt hat und verschleudert hat und der ältere Sohn, der daheim blieb, zwei Drittel erbt. Aber der, der eben den grösseren Anteil hat, kann nicht glauben, was er da von den Dienern hört. Dein Bruder ist wieder da und dein Vater hat das Kalb schlachten lassen, das wir gemästet hatten. Und gibt nun ein grosses Fest. Aber das kann doch gar nicht sein. Ein Fest für einen Bruder, der so viel Schande über die Familie gebracht hat. Einer, der das Geld mit Saufen und Umhuren zum Fenster rausgeworfen hat. Also so ein Bruder braucht ganz sicher nicht ein Empfangsfest, sondern eher mal eine zünftige Abreibung. Oder? Vielleicht denkt er, wenn er nämlich die Schriften, die Tore gut kennt, der Sohn, an den 5. Mose, den ich jetzt gerade vorhin vorgelesen habe, was sein Recht ist als Erstgeborener, kommt nämlich gerade in den folgenden Vers, heisst es nachher, angenommen, ein Mann hat einen unbelehrbaren, eigensinnigen Sohn, der seinen Eltern nicht gehorchen will, nicht einmal, wenn sie ihn deswegen bestrafen. In diesem Fall sollen die Eltern ihren Sohn packen und vor die Ältesten der Stadt zum Gerichtsplatz am Tor bringen. Sie sollen erklären, unser Sohn ist unbelehrbar und eigensinnig und weigert sich, uns zu gehorchen. Er ist ein Fresser und Säufer. Ja, aber wisst ihr, was jetzt passiert, was mit diesen Söhnen passiert? Daraufhin sollen alle Männer dieser Stadt ihn zu Tode steinigen. Auf diese Weise sollt ihr das Böse bei euch beseitigen. Alle Israeliten sollen davon hören, damit sie abgeschreckt werden. Ich weiß nicht, ob das im Hinterkopf war von dem älteren Sohn. Ich denke, der hätte am liebsten einmal zuerst einen Stein geworfen, wie jetzt seinen Brüdern umarmen. Er ist verrückt. Er hat null Bock, um an das Fest zu gehen und dort teilzunehmen. Aber der Vater kommt raus zu ihm und redet mit ihm. Und da kocht der Topf gerade über und es hagelt auch Vorwürfe nur so auf den Vater ein. Der ältere Sohn fühlt sich benachteiligt, er fühlt sich hintergangen, er fühlt sich übergangen. Er, der alle Pflichten so treu erfüllt hat, kriegt nicht einmal ein Geissli, um irgendeine Party zu machen mit seinen Freunden. No fun, nur Arbeit. Der Aaron hat das super vorhin dargestellt. Das Tragische an dieser Szene ist einfach, dass der ältere Sohn, ich glaube nicht einmal wirklich Sohn vom Vater ist. Er sieht sich nicht als der geliebte Sohn an. Er rackert sich ab eher als Sklaven, als Diener wie die anderen Angestellten. Er hat seinen Platz als Sohn gar nie eingenommen und ausgelebt. Er hat nicht wirklich erkannt, wie nah er seinem Vater könnte sein. Er ist irgendwie betriebsblind worden. Lukas 15, 31 heisst dann, sein Vater sagte zu ihm, sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Wir stehen uns sehr nahe, sagt der Vater zu seinem Sohn. Also räumlich gesehen mag ja das noch stimmen, stehen sie sich wahrscheinlich gerade gegenüber. Aber innerlich habe ich nicht den Eindruck, dass der Sohn seinem Vater gerade sehr nahe steht. Der Sohn ist sich ja nicht einmal bewusst, dass alles, was der Vater besitzt, ja eigentlich ihm gehört. Er regt sich ja auf wegen dem Mastkalb. Er nimmt sich ja nicht einmal die Freiheit, um einmal ein Schaf oder ein Geiss nicht, um eine Party zu machen. Er lebt nicht aus der Fülle von seinem Vater, sondern er lebt eigentlich das Leben von einem Sklaven oder Diener. Ihm gehört alles, alle gemästeten Kälber im Stall. Er hätte schon längstens mal eine Party machen mit den Freunden. Er hätte sich über all das Gute, wo ihm und seinem Vater gehört, hätte er sich freuen können, aber er hat es verpasst. Er hatte den Fokus auf Leistung, auf Genügen, Pflicht erfüllen. Wir haben es auch im Zeugnis von der Vanessa gehört. Leisten, leisten, für Gott leisten, in die Kirche gehen. Und jetzt sieht er eigentlich nur, dass er doch zu kurz gekommen ist. Und er sieht nicht, dass sein Bruder gerettet worden ist, dass sein Bruder heimgekommen ist, dass sein Bruder lebt. Er sieht nur seinen Teil, er kommt zu kurz. Mir nimmt es Wunder, wie sich der Vater in dieser Diskussion fühlt. Sein Sohn, der eigentlich Seite an Seite mit ihm schafft und lebt, hat nicht gecheckt, wie viel Freude und Segen er hätte, wenn er eine persönlichere und tiefere Beziehung mit seinem Vater hätte. Der Vater hat ihm alles angeboten, aber der Sohn hat sich nicht darauf eingelassen. Seine Arbeit, seine Leistung, sich beweisen, ich weiss nicht, was man da noch anfügen könnte, das hat ihn nie blind gemacht fürs Wesentliche. Und das weiss der Vater. Aber auch dem Sohn begegnet er nicht mit einer Zurechtweisung und auch nicht mit Vorwürfen, sondern voller Liebe sagt er ihm, hey, los, mein Sohn, ich habe dir gar nichts vorenthalten. Wenn du den Eindruck hast, dass du zu kurz gekommen bist, dann tut mir das mega leid. Was mir gehört, gehört auch dir. Meine Liebe gehört dir, meine Aufmerksamkeit gehört dir, mein Reichtum gehört dir. Du musst es ja gar nicht verdienen. Dies, die Abrackern wäre eigentlich nicht nötig. Es wäre überhaupt nicht nötig. Ich habe genug für dich. Du darfst dich bedienen. Mach deine Augen auf, deine Herzensaugen. Und erkenn doch, welchen Platz du hast im Vaterhaus. Und lebe in dieser und aus dieser Identität als mein Sohn. Lebe aus dieser Fülle, wo schau dich um. Die Ländereien, alles, was da ist, das gehört dir. Lebe aus dieser Fülle. Aber eben, wir haben es gehört, auch dieser Sohn lebt nicht in der Freiheit von einem geliebten Sohn. Er versucht, durch die Pflicht zu erfüllen und so weiter das Recht vom Sohns abverdienen oder vielleicht einmal die Aufmerksamkeit vom Vater haben. Er lebt an seiner Bestimmung vorbei und das ist brutal. Das ist eigentlich so tragisch. Lebst du in dieser bedingungslosen Liebe von deinem himmlischen Vater? Oder versuchst du immer noch, sie dir zu verdienen? lebst du wie die Pharisäer und Schriftgelehrten? Jesus erzählt dir das Gleichnis eigentlich denen. Versuchst du durch Anstrengung, Verzicht und Gesetz einhalten, deinen Heiligenschein ein bisschen aufzuheben? Oder willst du einfach beweisen, dass du besser bist wie die anderen? Besser bist wie der stinkende Brüder, der so offensichtlich gesündigt hat? Brauchst du eigentlich Gottes Vergebung gar nicht? Weil, ich meine, du gibst dir ja so Mühe. Oder? Also wegen dir hätte ich wahrscheinlich Jesus gar nicht das Kreuz müssen. Ärgert es dich, dass Gottes Vaterherz eben so gross ist und dass er jedem vergibt, der umkehrt und Buße tut? Auch der, der immer wieder auf den Latz geht. Der, der immer wieder Rückfälle hat. Und jetzt findest du, jetzt checkt er es endlich mal. Also mir wäre die Geduld schon längst ausgegangen. Aber eben Gott ist anders. Hättest du eigentlich mehr Segen erwartet und Zuwendung von Gott? Hast du dir doch zu kurz gekommen von Gott? Weil schließlich hast du vielleicht dein Leben wirklich Gott gegeben und zahlst deinen Zehnten und engagierst dich, aber hast gleich das Gefühl, du kommst zu kurz bei dem Gott. Vielleicht ärgern wir uns, wenn Gott anderen gnädig vergibt, wo in unseren Augen eigentlich viel die schlimmeren Sünder sind, wie wir selber sind. Und da, wenn unsere Selbstgerechtigkeit uns daran hindert, dass wir uns freuen, wenn andere Menschen zu Jesus finden, wenn andere Menschen Vergebung in Anspruch nehmen und denen vergeben wird, dann sind wir schlussendlich kein Deut besser wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. In dieser ganzen Geschichte erleben wir den Vater als einen, der die Ruhe bewahrt. Ich lese nie, dass er austickt oder laut wird. Er nimmt seine Söhne ernst, geht auf sie ein und trotz Schwierigkeiten behaltet er den Durchblick und vor allem die bedingungslose Liebe, die verliert er keinen Moment. Er liebt seine beiden Söhne mega fest und er sehnt sich, mit beiden das Fest zu feiern, nämlich das Fest vom Gefundenwerden. Der eine ist schon drin, der ist schon bei der Party und der andere. Gottes Herz sehnt sich danach, dass das Verlorene gefunden wird und das Verlorene sich finden lässt. Das Gleichnis trägt ja den Titel «Der verlorene Sohn». Und die Frage ist einfach, ja, welcher von diesen beiden Söhnen ist denn da verloren? Der eine ist verloren gegangen, hat umgekehrt, hat um Vergebung gebeten, ist gefunden worden, hat Heimat gefunden, hat eine neue Identität, ein neues Leben gekriegt. Und der ältere Sohn, was der gemacht hat nach dem Gespräch mit seinem Vater, das steht nicht mehr in der Bibel, das wissen wir nicht. Jesus lässt das offen. Bei uns im Theater, der Aaron hat das nicht geschafft. Er hat gesagt, nein, also mit so einem Vater, echt, lass mich in Ruhe, das geht gar nicht. Und er ist davon gelaufen. Was die Pharisäer, die ja eigentlich das Gleichnis von Jesus her gehört haben, denkt haben, nachdem Jesus ihnen das Gleichnis erzählt hat, das steht leider auch nicht in der Bibel. Das wäre noch spannend. Hat es solche dabei gehabt, die gemerkt haben, hey, ich bin genau so wie der ältere Sohn. Ich spiele mich auf und habe das Gefühl, ich mache doch alles richtig. Wieso gibt sich Jesus mit diesen Sündern ab? Oder hat es vielleicht auch Pharisäer dabei gehabt, die stillschweigend vielleicht sich umgekehrt haben, heim sind in das stille Kämmerlein und Buße getan haben? Ich weiss es nicht. Aber sie sind clever genug, ich glaube, sie haben genau gewusst, was Jesus ihnen will sagen. Und jetzt stellt sich einfach noch die Frage, verstehst du, was Jesus dir heute Abend will sagen? Verstehe ich, was die Botschaft ist heute Abend? Jeder einzelne Mensch ist Gott so unendlich kostbar und er freut sich, wenn ein Kind zu ihm heimfindet. Vielleicht wieder heimfindet. Zu ihm, an sein Herz, in seine Liebe, in seine Geborgenheit, in die Freiheit, in die Fülle, die er uns anbietet. Und darum, so glaube ich, gibt es im Himmel jedes Mal ein riesiges Freudenfest, wenn ein Mensch sich finden lässt. Wenn ein Mensch umkehrt und in eine tiefe, liebevolle und heilende Beziehung zu seinem himmlischen Vater findet. Und Gott gibt nicht einfach eins von seinen fettesten Mastkälber, um den ein bisschen feiern. Nein, Gottes Liebe ist so gross, er hat seinen einzigen Sohn gegeben. Seinen einzigen Sohn hat er gegeben. Wir feiern das in einer Woche. Heute ist Palmsonntag. Nächste Freitag ist Karfreitag, wo der einzige Sohn. Und wir müssen daran denken, dass Jesus für dich und für mich, für unsere Schuld, das Kreuz ist. Und das Kreuz ist nicht fertig. Karfreitag ist nicht fertig. Sondern es geht weiter mit Ostern. Ostern, was das Zeichen ist von dieser bedingungslosen Liebe, wo wir hier in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn. So eindrücklich hat das Jesus weitergegeben und wir haben es vorhin so eindrücklich gesehen. Gott bietet uns einen Mantel an von der Vergebung, die Sünden zudeckt. Er bietet uns einen Ring an von der Identität und ich glaube auch Autorität, die wir haben als kleine Kinder. Und er bietet uns Sandalen an, dass wir nicht mehr Sklaven sein müssen von diesen Sklaventreibern in unserem Leben. Wir können uns trennen von diesen Sklaventreibern. Wir können umkehren und zurückkommen zum Vater. Und er gibt uns die Schuhe von der Freiheit. Amen.